Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Im Blick auf Gemeinschaft. Da hat jeder von uns so eine innere Skala. Ich weiß nicht, ob euch das allen so bewusst ist. Eine Skala, auf der so angezeigt wird, mit wem geht es mir gut? Und wenn wir diese Skala haben, dann zeigt diese Skala natürlich auch gleichzeitig etwas anderes an, nämlich ohne wen geht es mir besser? Die hat jeder von uns irgendwo. Diese Skala reagiert in dem Moment, wenn Unterschiede dann doch zu anstrengend werden. Und dann ist das die Frage, wen meide ich besser? Kennen wir, oder? Auch in der Gemeinde? Das ist das Thema, was in der Welt so brisant ist. Wenn wir zurzeit Fernsehen, in den Nachrichten, von den vielen Konflikten weltweit hören, dann fragen wir uns doch, sind die Unterschiede wirklich so groß zwischen den Völkern, den Kulturen? So große Unterschiede in dem, wie sie denken, welche Werte sie haben, welche Vorstellungen von der Gesellschaft sind? Scheinbar ja, oder? Sind die Volksgruppen so unterschiedlich, dass ein Miteinander nur durch Macht und Armee oder durch Ausgrenzung möglich wird? Scheinbar ja. Sind die sozialen Unterschiede, ich sag mal, auch in Deutschland so immens und wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer, sodass wir hier vielleicht auch irgendwann mal die Angst haben müssen um unseren inneren Frieden? Scheinbar ja. Es gibt so viele Unterschiede, die trennen. Die Distanz schaffen, das kriegen wir einfach nicht unter einen Hut. Wir bemühen uns aber sehr schwer, auch in Demokratien sehr schwer. Immer diese Spannungsfelder. Zu unterschiedlichen Positionen haben die Menschen alle eine andere Meinung. Und wir kommen dann zu dem Schluss, dass es ohne die anderen es einfach besser geht. Ich bin dann gechillter. Man müsste doch sagen, es sieht so aus, dass es gerade die Unterschiede sind, die Menschen auseinanderbringen und Probleme machen, oder? Unterschiedliche Ideologien und Religionen, die Völker in Kriege und Terrorismus führen, unterschiedliche wirtschaftliche Interessen, überall empfindet man Druck. Es sind auch die Unterschiede in Beziehungen, die Wunden hinterlassen, die Trennungen herbeiführen. Es sind die Unterschiede, die manche Ehen zur Qual werden lassen, die Unterschiede. Und liebe Gemeinde, es sind auch ehrlicherweise die Unterschiede, die das Zusammenleben, die Gemeinschaft, die Koinonia, über die wir hier reden, über die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde oft so Tortur machen. Was haben wir für ein prickelndes Jahr hinter uns? Es ist einfach sehr schwer. Und wenn wir in einigen Wochen Teil 3 haben, also wenn es um die Ältestenschaft geht, über das Amt von Ältesten, dann sind es nämlich gerade diese Unterschiede innerhalb der Herde Gottes, die Leiterschaft so schwer machen. Fragt mal einen Mose, fragt mal einen Paulus, einen Petrus, all die anderen. Alle hatten sich auseinanderzusetzen mit vielen unterschiedlichen Bewertungen der Lage, unterschiedlichen Lebenskonzepten, unterschiedlichen Vorstellungen von Glauben, zig Vorschlägen, wie man etwas anders oder besser machen müsste in der Gemeinde. Und deswegen war es so wichtig, dass wir letzte Woche, Elian hat es angesprochen, zuallererst über das gesprochen haben, was hier mitten hineinleuchtet in die Welt, was seit 2000 Jahren begonnen wurde, nämlich die Einheit der Erlösten, die uns geschenkt wurde. Da haben wir nichts dafür getan. Diese Einheit der Erlösten, die einfach da ist, weil Christus gekommen ist und ein Volk sich sammelt. Da gibt es diese geschenkte neue Einheit von Menschen, die nun versöhnt miteinander hier leben, trotz aller Unterschiede. Warum? Weil die Einheit nicht in ihnen begründet ist. Da ist eine Einheit, die müssen wir nicht schaffen. Sie ist da. Aber, und darum soll es heute gehen, die Bibel ignoriert eben auch nicht das andere, dass diese geschenkte Einheit angefochten ist. Immer und immer und immer wieder. Gerade wegen der Unterschiede. So ist es. Die Praxis bestätigt genau das. Warum haben wir so viele unterschiedliche Kirchen und Gemeinden? Die Unterschiede, was uns auseinanderbringt. Auch diese Unterschiede dann innerhalb der Gemeinde ist für die Bibel ein so wichtiges Thema. Und die meisten Briefe greifen gerade dieses Thema auf. Und warum? Weil es dieses neue Wir tatsächlich gibt, auf der einen Seite dieses Geschenkte, das heißt eine verbindlich miteinander lebende Gemeinschaft, einfach weil Gott es wollte. Alle neuen testamentlichen Briefe setzen da eine verbindliche Gemeinschaft voraus, sonst machen die gar keinen Sinn. Aber wir sagen auch manchmal, ich habe das Bild irgendwo gefunden, weiß gar nicht mehr wo, alles wäre nicht so schwer, wenn nur der andere anders wäre. Das ist es doch, oder? Das ist unsere Not in der Gemeinde. Wenn der andere anders wäre. Er ist aber nicht anders. Er ist, wie er ist. Ich bin, wie ich bin. In der Gemeinde sind Erlöste, die nun miteinander, und das hat Paulus ja gesagt in Epheser 4,1 am Anfang, würdig ihrer Berufung leben wollen und das auch sollen, trotz der Unterschiede. Und da wird es herausfordernd. Und ich will das nochmal so sagen, die neutestamentlichen Briefe setzen alle eine verbindlich miteinander lebende Gemeinschaft voraus, die miteinander leben. Die ganzen Einanders, die dort beschrieben werden im Neuen Testament, machen nur Sinn in einem verbindlichen Kontext des Zusammenunterwegsseins. Über 50 Mal werden im Neuen Testament die Worte einander, miteinander, füreinander verwendet. Ich gebe euch mal eine kleine Liste. Wir werden im Neuen Testament aufgefordert, einander zu lieben, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, einander zu grüßen, einander zu dienen, einander zu lehren, einander anzunehmen und zu lieben, einander zu ehren, einander die Lasten zu tragen, einander zu vergeben, uns einander unterzuordnen, uns einander hinzugeben und noch viele andere füreinanders. Trotz aller Unterschiede. Oder vielleicht gerade wegen der Unterschiede wird es so betont. Auch so geschieht Gottes Seelsorge für sein Volk, für seine Herde. Gott will sein Volk dahin führen, dass jeder jedem hilft. Jeder den anderen ermahnt, auch ermutigt, das Ziel zu erreichen. Weil wir unterwegs sind, wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen uns gegenseitig. Also das wird nicht nur delegiert an Pastoren, Älteste und Leiter, sondern an die Gemeinde insgesamt. Und das wird deutlich durch das, was Paulus der Gemeinde, also nicht Leitern allein, in Epheser 4 schreibt. Schaut, Thema letzte Woche, da hatten wir dieses Wort aus Epheser 4,1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dann wird er später schreiben, Kapitel 5, glaube ich, fängt das an, wie sich das neue Leben der Berufenen in der Welt zeigen soll, im persönlichen Umfeld, also Ehe, Erziehung und Beruf. Aber womit beginnt er in Kapitel 4? Mit der Gemeinde. Mit der Gemeinde. Denn von dort aus soll Orientierung und Hilfe und Kraft ausgehen, um dieses Leben leben zu können. Hier versammelt sich Gottes Volk. Und wir sollen es leben in allen Bezügen unseres Lebens, in der Welt, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Aber hier beginnt es, durch Gottes Wort und seine Lehre. Also Paulus zeigt, wie das gemeinsame Leben derer nun aussieht, die zu der einen Herde Gottes gehören. Und da haben wir letzten Sonntag gesehen, dass Paulus zuerst, wie gesagt, die Einheit der Gemeinde, der Einheit der Erlösten beschreibt. Und er nennt Tatsachen, die unsere Einheit ausmachen. Sind alle nicht begründet in uns, sondern allein in ihm, weil er es wollte, sind wir in seiner Gemeinde. Und da beginnt unser Wandel, unsere gemeinsame Berufung. Nirgends anders. Wenn du nicht weißt, von wem du berufen bist, wird es schwierig. Dann werden wir irgendwann mal rumeiern. Und da spricht er in den ersten 6 Versen, die haben wir letzte Woche betrachtet, über die geschenkte Einheit der Erlösten. Und heute schauen wir uns die andere Seite der Medaille jetzt an. Wir wollen schauen auf die Verschiedenheit der Erlösten. Auf die Verschiedenheit. Und da beginnt, Naemi hat den Predigtext eben gelesen, Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Also in Christus sind wir eins, das haben wir gesehen. Das macht die Einheit der Herde aus in Christus. Ein Hirte, eine Herde, weil er es wollte. Und dann fängt er in Vers 7 an mit aber. Also so fährt Paulus fort und deutet mit diesem Bindewort, dass ein Gegensatz jetzt folgt zu dem, was er vorher gesagt hat. Man könnte auch übersetzen, und trotzdem, oder man könnte sagen, andererseits, jetzt kommt die andere Seite der Medaille, stellt er auch einen Gegensatz heraus, der in der Gemeinde ist. Nämlich, das Thema wechselt von der Einheit der Gläubigen hin zur Einzigartigkeit der Gläubigen und damit zur Vielfalt in der Gemeinde. Ab Vers 7. Leute, in der Gemeinde gibt es keine Uniform. Das ist nicht der Gedanke. Wir sind alles Gottes Kinder, seine Schafe, wenn ihr so wollt. Es gibt eine von Gott gewollte Vielfalt. Jedem Einzelnen aber, sagt Paulus. In der Herde Gottes hat jedes Schaf seine besondere Aufgabe und seinen besonderen Platz. Das möchte ich euch nur in Erinnerung rufen. Eigentlich weiß ich ja, ich sage euch ja überhaupt nichts Neues. Ich möchte aber, dass wir es von der Schrift her nochmal festmachen. Allein die Schrift hat Autorität. Daher möchte ich das von der Schrift her mit euch nochmal beleuchten. Jedem Einzelnen wurde eine Gabe gegeben, also mindestens mal eine. Und das unterscheidet uns ja auch. Das ist einer der Unterschiede, die in Gottes Gemeinde sind und die er gewollt hat. Jeder Einzelne hat eine Gabe und mit der ergänzt er die anderen. Nicht einer hat alles. Nicht einer hat alles. Wir haben keinen Papst. Jeder hat einen Beitrag, jeder hat einen Dienst, jeder ist begabt und jeder hat auch die Verantwortung damit, diesen Dienst zu tun. Petrus formuliert das schön in seinem Brief, im 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ich sag mal so, es ist wirklich keine gute Entwicklung in den Gemeinden, wenn die Gemeindemitglieder in Geistliche und Laien unterteilt werden. Ist nicht biblisch. Ist nicht biblisch. Also wenn Gaben und Dienste dadurch unterdrückt werden, dass Spezialisten die Kirchen und Gemeinden dirigieren und bestenfalls da und da ein Ämtlein verteilen, dann wird die ganze Fülle nicht sichtbar. Sondern jeder Einzelne hat einen Beitrag. Und wisst ihr, was von daher eine wichtige Aufgabe von Ältesten ist? Von Gemeindeleitern, also kommen wir in Teil 3 nochmal mehr dazu. Dass Gemeindeleitung gesunde biblische Gemeindestrukturen aufbaut, die diese Gedanken fördern. Dass wir zusammen das widerspiegeln, wie die Erfüllung in Christus aussieht. Gemeindestrukturen haben keinen Selbstzweck, sondern sie sollen die im Wort enthüllten Gedanken über das Miteinander der Gemeinde fördern. Damit wir alle die ganze Fülle Gottes darstellen. Wir alle. Dass wir die Unterschiede nutzen, die da sind, die Gott in seiner Souveränität so gewollt hat. Also es ist so einfach, wenn gesagt wird, Gemeinde- und Leiterstrukturen seien unwichtig, darüber braucht man gar nicht viel diskutieren, das ergibt sich von alleine. Ja klar, ergibt sich von alleine, aber du weißt nie, wo es endet, ein Durcheinander. Deswegen redet Paulus von der Ordnung in der Gemeinde und Ältestenschaft muss das sicherstellen, muss das aufbauen. Also Paulus schreibt in Ephesern und uns, jedem Einzelnen ist die Gnade gegeben worden. Das heißt, er sagt damit mit anderen Worten, jeder in der Gemeinde soll einen Beitrag leisten. Soll bedeutet so viel wie er kann und er muss auch. Also wie die Errettung ein Werk der Gnade ist, so ist auch die Ausrüstung zum Dienst Gnade. Paulus schreibt es in 1. Korinther 15 sehr eindrücklich. Er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. Das bedeutet, dass nicht natürliche Fähigkeiten oder Intellekt oder geistige Kompetenz oder praktische Kreativität, Bildung oder Erfahrung oder auch Alter, ob jetzt jung oder alt, zusammen können wir Gott dienen in der Gemeinde. Was sind die Voraussetzungen? Glaube, Gottesfurcht, Liebe, Treue, Durchhalten. Das sind die Voraussetzungen zum Dienst. Und die Befähigung kommt von Christus selbst. Und darum ist jeder Christ gleich fähig zu dienen, so wie Paulus das hier beschreibt. Und das heißt jetzt wiederum nicht, dass jeder den gleichen Dienst tut, denn wir lesen hier in Epheser 4, 7, nach dem Maß der Gabe des Christus. Ich will euch fragen, wer gibt das vor, wie die Unterschiede in der Gemeinde sind? Das Haupt, oder? Er entscheidet das. Er bemisst, er teilt aus nach seinem Willen die Fähigkeiten, die er in seiner Gemeinde haben will und die nötig sind. Also wir können es theoretisch lassen, wenn es um geistliche Gaben und Dienste geht, auf andere neidisch zu sein, oder? Er teilt aus. Und auch umgekehrt, wir können auch aufhören, um eine besondere Gabe zu bitten, weil sie einem so begehrenswert erscheint. Ach, ich würde auch gerne lieber das machen oder das. Er teilt aus. Klammer auf, by the way, 1. Korinther 14, Vers 1, denken vielleicht einige dran, dass Paulus ja auch schreibt, strebt nach der Liebe, und dann wird hier übersetzt, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Wir sollen nach Gaben eifern. Habt ihr schon mal gehört, diese Auslegung? Wisst ihr, wie man diesen Vers besser übersetzt, wie auch besser in den Gesamtkontext des Briefes und der Schrift passt? Paulus sagt, seid eifrig im Gebrauch, im Einsatz der geistlichen Gaben. Seid darin eifrig, das, was Gott geschenkt hat, einzusetzen. Versucht, euren Platz zu finden, euren Beitrag zu leisten. Der Herr teilt aus nach seinem Willen. Und er fragt uns nicht, welche Gabe wir am liebsten hätten. Und er lässt sich auch nicht umstimmen. Er ist souverän. Also wir können aber auch nicht einfach sagen, ich will Hirte sein, ich will Pastor sein, ich will Bibellehrer sein, Evangelist oder Ältester. Die Gaben und Dienste werden vom Herrn bestimmt und zugeteilt. Und was muss die Gemeinde tun? Erkennen, was der Herr unter uns gegeben hat. Deswegen reden wir hier auch von Ältestenerkennung. Wir wählen nicht von dem, der am meisten Geld hat, der am meisten hier mal moderiert hat, sondern wir erkennen unter uns, wer hat das auf dem Herzen, was wir in der Schrift finden, was für die Gemeinde wichtig ist. Was für jeden Einzelnen bleibt, ist dies, die mit der Wiedergeburt geschenkte Gabe anzufachen. Dazu werden wir aufgefordert. Tust du das? Willst du deine Gabe nochmal neu entdecken oder sehen, die Gott dir geschenkt hat, was dein Beitrag ist, hier die Fülle des Christus darzustellen? Paulus sagt der Herde, jeder kann einen Beitrag leisten. Und dann macht er es nochmal sehr, sehr dringlich. Lass uns das nochmal lesen in Vers 8 bis 10. Darum sagt er, warum? Weil er gerade das skizziert hat. Wir haben alle Gaben bekommen nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und dem Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Das ist mal eine Aussage, oder? Können wir jetzt ein Bibelseminar drüber machen. Haben wir nicht die Zeit und ich möchte es auch nur abkürzen. Aber die zentrale Aussage, die ich hier sehe, ist diese Tatsache. Hier steht, dass der Herr auch ein Anrecht darauf hat, dass wir ihm mit der Empfangengabe dienen. Er hat ein Anrecht darauf, aufgrund dessen, was er getan hat. Das ist der zweite Gedanke, den ich aus dem Text hier sehe. Der Herr hat ein Anrecht darauf, dass wir ihm dienen. Was wird hier beschrieben? Wir waren Gefangene der Sünde und des Todes. Er hat uns befreit, und das betonen wir immer gerne, wir sind jetzt frei durch Jesus. Ja, wir sind frei, aber von was und für was ist jetzt die Frage? Wie geht es denn jetzt weiter? Es heißt hier, und das müssen wir auch lesen, er hat uns befreit und uns zu seinen Gefangenen gemacht. So steht es hier wörtlich. Er hat Gefangene gefangen geführt. Das heißt, durch seine Kreuzigung und Auferstehung hat Christus Satan den Tod besiegt und hat Triumph gefeiert und hat diejenigen zu Gott zurückgeführt, die einst Sünder und Gefangene Satans waren. Das ist das, was hier beschrieben wird. Kolosserbrief, da gucken wir beim nächsten Mal nochmal näher hin. Der beschreibt es so, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, wahrscheinlich das Kreuz hier gemeint, über sie einen Triumph hielt. Und ein Teil dieses Triumphes war, dass er seine Herde, seine Schafe, sein Volk heraus und zusammengeführt hat. Römer 6, 18 skizziert das nochmal deutlicher. Freigemacht aber von der Sünde sind wir jetzt was? Sklaven der Gerechtigkeit. Er hat Gefangene gefangen geführt. So, wir sind von der Macht, vom Zwang der Sünde befreit worden, um jetzt ihm zu dienen. Wir sind jetzt frei, seinen Willen zu tun. Zacharias, der Vater von Johannes der Täufer, hat es so formuliert, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen. Das ist jetzt unser Thema in der Gemeinde und unser persönliches. Und das ist das Höchste, was es hier auf der Erde geben kann. Du wirst nichts Höheres finden als das, jetzt ihm zu dienen. Jetzt fragen viele, wie sie denn überhaupt wissen können, ob und womit der Herr sie begabt hat. Denen antwortet Paulus hier indirekt auch. Er sagt nicht, ja, mach einen Gabentest, was so populär geworden ist, ich mag sie nicht mehr. Sondern er antwortet so, gib deine Gedanken, gib dein Leben gefangen unter den Gehorsam. Und er sorgt dafür, dass du deine Gaben erkennen wirst auf dem Weg. Auf dem Weg, in der Praxis des Gemeindelebens. Das passiert, wenn wir verbindlich zu einer Gemeinde gehören. Und ich sag mal so, vielleicht lege ich mich auch zu weit raus, aber ich glaube nur dann, weil die Gaben sind für die Gemeinschaft. Immer die Richtung ist für andere. Die Gaben wurden dir gegeben für die anderen in der Gemeinde. Denn er hat dich gefangen genommen, der ist es auch, der dich begabt hat für den Dienst, jetzt für andere da zu sein. Verstehen wir das? Das Evangelium des erhöhten Christus ist unser Antrieb, ihm jetzt zu dienen. Deswegen betont das Paulus. Darum, schau doch, was er gemacht hat. Er kam von den höchsten Höhen, ging in die tiefsten Tiefen. Das ist unser Motiv, das ist das Evangelium, das hat er getan. Also wenn wir Gaben einsetzen, geht es nicht um Selbstverwirklichung, Selbstbestätigung oder Ansehen in der Gemeinde. Sondern warum wollen wir dabei sein? Es liegt im Evangelium begründet. Jesus, wenn du das für mich getan hast, dann gehöre ich jetzt dir, will dir nachfolgen. Und ich lasse mich gern von dir gefangen nehmen. Und tu meinen Dienst. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, schreibt Paulus. Und auch das ist für Evangelium. Denk dran, der Herr, der für dich in den Tod ging, dich dadurch errettete, ist derselbe, der jetzt erhöht ist. Das heißt, er ist dein Retter. Und wenn er dein Retter ist, ist er jetzt dein Herr. Und sein Plan für dich ist verbindliche Mitgliedschaft in seinem Volk, in der Gemeinde. Er hat volles Verfügungsrecht über dich. Das klingt nicht gut in unseren modernen Ohren. Aber das ist das, was die Schrift lehrt. Da ist einmal eine Verpflichtung, ihn über uns regieren zu lassen. Aber es ist auch Ermutigung. Paulus spricht im Zusammenhang ja von Gaben und Diensten. Jesus gibt, wie er es für richtig ansieht. Und zwar für jeden, der zu seiner Gemeinde gehört. Für jeden. Ich weiß nicht, vielleicht denken wir sind nicht fähig, dem Herrn zu dienen. Dann fragt Paulus hier auch mit dieser Aussage Folgendes. Konnte der Herr dich retten? Was antwortest du? Ja, konnte er. Ja, wie denn? Ja, er stieg hinab in die tiefsten Tiefen. Frage. Und er, der hinabstieg, ist der gleiche, der hinaufgestiegen ist. Der dich retten konnte, ist der gleiche, der dich begabt hat. Wenn er dich retten konnte, kann er dich auch zum Diener machen und dich befähigen für alles, was er vorhat? Ja. Das ist das, wie Paulus hier argumentiert. Und diese beiden Dinge hängen untrennbar zusammen. Das größere Stück war ja, uns überhaupt zu retten. Und jetzt darüber hinaus gibt er uns Gaben und Fähigkeiten, damit wir uns gegenseitig damit dienen in seinem Volk. Wie sagt Mose dem Pharao, als er das Volk aus Ägypten führte? Lass mein Volk ziehen. Ist da ein Punkt? Damit es mir diene. Es geht um Herrschaftswechsel. Es geht um Herrschaftswechsel. Nun gibt es einen konkreten Hinweis darauf, dass es auch innerhalb der Gemeinde, hier im Epheser 4, Unterschiede gibt. Ich möchte das mit euch nochmal lesen. Und zwar die Verse 11 bis 13 nochmal. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle in Christus. Paulus sagt, einige haben Leitungsaufgaben bekommen in der Gemeinde. Nicht alle. Einige haben Leitungsaufgaben bekommen. Zuerst sagt Paulus, für alle in der Herde, jedem Einzelnen von uns wurde eine Gabe gegeben. Nach der Vorstellung des Hirten, das hat er gesagt. Hier nun spricht Paulus von den Leitungsaufgaben in der Gemeinde und auch, dass diese Gaben nicht jedem Glied des Leibes Christi gegeben sind. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Herde. Ihr seht, dass auch in der Gemeindeordnung nicht ohne Unterordnung geht im Miteinander. Nicht jeder von uns hat Leitungsverantwortung. Selbst innerhalb der Leitungsgaben fällt die Ausdrucksweise die einen und die anderen auf, oder? Ist euch das aufgefallen? Nicht alles gleich. So viele Unterschiede, sogar in der Leitungsebene. Auch hier macht nicht einer alles oder alle dasselbe. Die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also Paulus zeigt zuerst allgemein, Christus besitzt die Autorität, allen Geistesgaben zu verleihen, die in seiner Gemeinde und damit den gemeinsamen Dienst in der Gemeinde haben und dazu berufen sind. Aber er hat nicht nur die Gaben, sondern auch begabte Menschen gegeben. Hier geht es um Menschen, die er gibt, die diesen Dienst tun. Und davon ist vor allen Dingen im 1. Korintherbrief dann die Rede, beziehungsweise die Gaben sind im 1. Korintherbrief sehr betont. Hier geht es mehr um die Menschen. Und Paulus nennt hier Menschen als Gabe, als Geschenk Gottes, als Geschenk des Christus, die leiten. Warum? Wozu sind diese Leiter da? Was ist ihre Hauptaufgabe? Das ist wichtig, dass wir das jetzt zusammen mal im Blick kriegen. Was ist die Richtung der Leitungsgaben? Paulus schreibt im Vers 12, zur Vollendung der Heiligen hat er die gegeben. Für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Wenn ihr irgendwann mal neue Ältesten in dieser Gemeinde, wir haben ja zurzeit keine, dann achtet darauf. Wer könnte das? Wer hat es sowieso auf dem Herzen? Was erkennen wir? Das heißt, diese Menschen mit diesen Leitungsaufgaben oder Leitungsämtern haben die Aufgabe, das Ziel und die Verantwortung, einen Zustand zu fördern, zu erhalten, aufzubauen, gegebenenfalls wiederherzustellen, dass jeder in seiner Berufung als Einzelner lebt. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. Es geht um dienende Leiterschaft für die Gemeinde. Ich möchte euch kurz nennen, wen Paulus hier erwähnt. Einmal redet er von Apostel. Und jetzt gebe ich euch was zum Grübeln für die Hauskreise. Ich glaube, hier ist ein Begriff hauptsächlich für die 12 Apostel genommen. Also besonders für die 12 Jünger, die den Auferstandenen gesehen haben, die Augenzeugen waren. Die Apostel waren direkt von Christus erwählt und als Apostel Christus berufen. Sie waren Augenzeugen und sie hatten drei elementare Verantwortlichkeiten. Erstens das Fundament der Gemeinde zu legen. Epheser 2,20, ich lese euch gleich nochmal. Zweitens dieses Wort Gottes zu empfangen, zu verkündigen und aufzuschreiben. Das könnt ihr in der Apostelgeschichte lesen. Und ihr Wort wurde durch Zeichen und Wunder bestätigt. Auch Apostelgeschichte. Aufgrund von Epheser 2,20 glaube ich, dass es dieses Leiteramt so heute nicht mehr gibt. Paulus sagt, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Sie haben die Grundlage gelegt. Aber die Grundlage liegt jetzt. Ähnliches gilt daher auch mit dem Amt des Propheten. Paulus sagt, dass die Grundlage für die Gemeinde gelegt wurde durch die Apostel und die Propheten. Und spätestens mit dem Abschluss des Kanons, Hebräer 1:1-3, könnt ihr da mal lesen, nachdem Gott vor Zeiten so geredet hat, hat er zuletzt geredet so. Und jetzt ist der Kanon abgeschlossen. Jetzt liegt die Grundlage, es gibt keine zweite Grundlage. Apostel und Propheten. Im Gegensatz zu den Aposteln waren die Propheten keine Gesandten. Aber wie das Amt der Apostel endete, hat auch ihr, aus meiner Sicht, ihr Amt dem Abschluss des Neuen Testaments geendet. Ich weiß, da sitzt man sich in Nesseln. Aber achtet mal drauf, Paulus redet nicht mehr von Propheten in seinen Briefen. Er redet nur noch von Lehrern. Petrus macht eine Unterscheidung in seinem Brief. Früher gab es viele falsche Propheten, heute sind viele ihr Lehrer unterwegs. Es ist interessant zu beobachten, wie die Begrifflichkeiten sind in der Schrift. Ich glaube, dass Propheten sehr viel mit Israel zu tun hatten, mit der Geschichte. Sie tauchen wieder auf in der Offenbarung. Da geht es wieder, aber da geht es auch um Israel. Also einfach was zum Nachdenken. Ich glaube, diese zwei Aufgaben finden so wie in der Apostelgeschichte nicht mehr statt. Dann redet er von Evangelisten als Leitungsaufgabe. Das waren besonders befähigte Gläubige, die Ungläubigen die frohe Botschaft der Errettung durch Jesus verkündigt haben. Und da sind viele zum Glauben gekommen. Wir sollen alle verkündigen, Zeugnis geben. Aber hier geht es darum, dass einige da eine besondere Fähigkeit hatten, das Evangelium weiterzugeben. Und hier im Zusammenhang, das ist interessant, war es auch für die Evangelisten, was für eine Aufgabe innerhalb der Gemeinde? Was sollten sie tun? Andere animieren, schulen, dasselbe zu tun, nämlich das Evangelium weiterzusagen. Zur Auferbauung des Leibes steht doch da. Dafür sind auch die Evangelisten da, dass sie es in der Gemeinde, die Flamme der Evangelisation heiß halten. Und dann ist die Rede von Hirten und Lehrern. Und diesen Ausdruck versteht man in seinem Zusammenhang am besten als ein einziges Leiterschaftsamt in der Gemeinde. Hirte, Lehrer. Das griechische Wort und, was dazwischen steht, kann auch mit nämlich übersetzt werden oder insbesondere übersetzt werden. Also die beiden Aufgaben, Hirte und Lehrer, definieren sozusagen den lehrenden Gemeindehirten, also Älteste, wo Seelsorge, Hirte und Lehre zusammenkommt. Hirte, Lehrer. Das gucken wir aber im Teil 3 an der Serie, wenn es wirklich um Ältestenamt geht. Aber wichtig nochmal, wozu bekommen diese Menschen Gaben, Dienste und Ämter? Wozu hat Christus uns das gegeben? Zum Aufbau der Gemeinde. Zum Aufbau der Gemeinde. Zur Förderung der Gemeinde. Zur Förderung des gemeinsamen Lebens. Damit wir gemeinsam das Ziel erreichen. Epheser 4,12 nochmal, zur Vollendung, zur Zurüstung der Heiligen hat Christus diese Menschen gegeben, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Dafür sind diese Ämter und Dienste da. Die Heiligen sollen durch diese bestimmten Gaben und Ämter zugerüstet werden. Nicht unterhalten werden oder Programme installieren, sondern Zurüstung für die Heiligen. Hier ist ein interessantes griechisches Wort für Zurüstung. Das bedeutet so viel wie ineinander fügen oder einrenken. Also bei mir knacken die, also wenn es so knackt, so einrastet wieder. Das ist das Wort hier, einrenken. Dass die Glieder zusammen funktionieren, das ist der Sinn der Dienste. Die Glieder so zueinander in Harmonie, in Einklang zu bringen, dass sie einander aufs Beste ergänzen. Sich gegenseitig stärken und fördern. Das ist die Aufgabe von Leitern. Die unterschiedlichen Glieder, also Menschen, so in Verbindung zu bringen, dass gemeinsames Leben, dass gemeinsamer Dienst möglich wird. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft und von Ältesten. Frage, wie intensiv, wie lange müssen Leiter daran arbeiten? Paulus gibt eine Antwort. Wo habe ich es? Bis wir alle, das könnte dauern, hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Das Ziel der Leitungsgaben ist hier benannt, wo es hinlaufen soll, bis wir alle da angelangt sind. Jetzt können wir lange überlegen, was ist denn damit gemeint? Wann ist denn dieses Ziel erreicht, bis wir alle in Einheit und Erkenntnis zusammen sind? Wann ist das? Wenn ihr den Text zu Hause lest, was wäre eure Antwort? Wann ist dieses Bis erreicht? Sag ich mal, manche Ausleger sind überzeugt, dass ein solches höchstes Ziel hier auf der Erde unerreichbar ist. Oder? Sie sagen, das sind Merkmale, die man nur in der himmlischen Herrlichkeit verwirklichen kann. Aber, man merkt schon, Tonfall, aber, die Vorstellung passt überhaupt nicht zum Gedankengang von Paulus. Er redet vom Hier und vom Jetzt. Er redet von der Auferbauung des Leibes, davon spricht er doch, durch die Heiligen. Das ist das, was bis er wiederkommt, fortbestehen wird, die Auferbauung des Leibes. Das ist das, was passiert. Nichts im Text weist darauf hin, dass Apostel und Propheten das ganze Gemeindezeitalter hindurch vorhanden werden. Es ist vielmehr lediglich das von ihnen begonnene Werk, das bleiben wird. Das wird so sein und bleiben, bis wir ihm gegenüberstehen. Wir singen nachher noch das Lied, bis wir ihm gegenüberstehen. Arbeitet er daran, aus uns eine Einheit zu machen, dass wir zusammen ihm dienen, uns ergänzen mit unseren Gaben und Fähigkeiten und ihn darstellen in dieser Stadt. Also Paulus schildert die Resultate, die die Heiligen erzielen, wenn sie die Gemeinde bauen. Es passiert hier. Das ist das Ziel hier. Also er legt sein Augenmerk nicht auf Gottes abschließendes Werk in der Verherrlichung im Himmel, sondern auf das Werk treuer Gläubige in der Gemeinde hier auf der Erde jetzt. Und manchmal könntest du die Hoffnung aufgeben, oder? Paulus sagt, nein, das geht so weiter bis Auferbauung des Leibes, bis er wiederkommt. Jetzt sollt ihr würdig wandeln. Das heißt, innerhalb der Gemeinde ist es Gläubigen möglich, eine fundierte Einheit zu erlangen, die auf der gemeinsamen Verpflichtung zur biblischen Wahrheit steht, einer tiefen Beziehung zu Christus, einem hohen Niveau geistlicher Reife. Wie sagt er, Erwachsensein, Mannesreife. Für wen gilt das? Alle. Beachte dieses Wort alle. Also so wie jeder seine Gabe und seinen Dienst hat, so werden alle zur geistlichen Reife gelangen. Nicht bloß ein Theologe, kein Pastor, Prediger, Ältester oder Missionar. Das alle bezieht sich auf die ganze Gemeinde. So werden wir alle, aber eben auch nicht auf dem anderen Weg. Und das macht es heutzutage so schwer, weil verbindliche Gemeinschaft zu leben ist schwer. Wenn es schwer ist, gehen wir ja auseinander. Merken wir, wie weit wir uns von den Gedanken des Herrn über seine Gemeinde, über das Leben der örtlichen Gemeinde entfernt haben? So programmorientiert geworden. Einheit des Glaubens, von der bereits die Rede war, hatten wir letzte Woche schon. Und hier geht es nicht um meinen persönlichen Glauben, sondern in der Lehre. Es geht um den Glaubensinhalt, da eins zu werden und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu wachsen. Leute, das ist keine Nebensächlichkeit, wenn Paulus das hier so sagt, dass es nur einen Glauben gibt. Wahrheit ist nicht beliebig. Wahrheit ist eine Person. Er hat sich offenbart in seinem Wort. Und wir müssen diesem Wort näher kommen. Ein verzerrter Glaube, eine verwirrende Lehre heißt auch eine verzerrte Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ein Glaube, sagt Paulus. Wir haben einen Glauben. Und er meint den Glaubensinhalt, Theologie, was die Schrift sagt. Epheser 4,13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Daher nennt Paulus jetzt noch außerdem zwei weitere Resultate, die möchte ich mit euch noch ganz kurz betrachten. Also Ziele dieser Zurüstung und Auferbauung. Einmal geht es um gesunde Lehre, Vers 14, und Wachstum zu Christus hin. Also wir wollen die Frage, mit wem geht es mir gut, so nicht stellen und schon gar nicht diese Frage, ohne wen geht es mir besser. Wir haben keine Wahl. Er hat entschieden. Wir müssen gemeinsam was lernen. Wir müssen gemeinsam die Unterschiede nutzen. Es braucht Zeit, es braucht Gespräch, es braucht Gemeinschaft, es braucht Gottes Wort, all das. Was ist das Ziel des Wachstums des Einzelnen? Persönliche Anerkennung, Wissen, Macht, gar nichts davon. Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Was ist das Ziel des Ganzen? Paulus sagt, ich will, dass ihr fest werdet. Dass ihr fest werdet. Ganz ehrlich, es ist unfassbar, diese Anfälligkeit, in der Christenheit auf jeden Wind neuer Lehre und Meinung, auf jedes Heuchlein des Zeitgeistes einzugehen und wie leicht jeder Gemeindekonflikt einen aus der Bahn werfen kann. Es ist genau das passiert, überall. Wie viele Winde wehen durch die christliche Gemeinde, ohne zu merken, wie abwegig es ist. Proklamiert man auf der einen Seite voller Stolz, man reitet auf dieser Welle. Ist doch alles so klar, die ist hochgepeitscht worden, diese Welle. Und schwupp kommt ein anderer, der es ein bisschen noch rhetorischer mehr drauf hat. Wupp ist eine andere Welle auf einmal hin und her geworfen. Paulus sagt, so soll es nicht sein. Eine gemeinsame Basis, wo wir uns näher kommen, wo wir lernen müssen. Woher kommt diese Unbeständigkeit, wenn nicht daher, dass wir Christen oft unmündig sind, kein gegründetes geistliches Urteil besitzen und daher immer vollkommen abhängig sind von Menschen? Wir müssen über die Schrift ins Gespräch kommen. Sie eint uns. Das Einzige, was uns verbindet und uns hilft, ist dies, dass wir gemeinsam die Wahrheit festhalten in Liebe. So sagt es Paulus hier. Wahrheit und Liebe können wir nicht trennen. Und dazu müssen wir die Wahrheit erkennen. Als Jesus kurz vor seinem Tod war, hat er im Garten gebetet, heilige sie durch die Wahrheit. Und dann sagt er was? Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und sagt Paulus hier, lass uns die Wahrheit festhaltend in Liebe. Es ist ein Beweis der Liebe, wenn wir die Wahrheit festhalten. Alle gemeinsam. Umgekehrt ist es ein Beweis von fehlender Liebe, wenn unser Verhältnis zur Wahrheit locker wird und wir bei allem fünfe gerade sein lassen wollen, weil wir Menschen mehr fürchten als Gott. Liebe ich Gott, werde ich sein Wort, seine Wahrheit achten, werde ich sie hochhalten, werde ich sie verteidigen und werde es leben. Und liebe ich meinen Mitgläubigen und Mitmenschen, dann werde ich ebenso an den unveränderlichen biblischen Wahrheiten über Gott, sein Heil, über sein Volk, ich werde festhalten. Das ist es, was eine Gemeinde braucht, um nämlich immer wieder hin und her geworfen zu werden von allem Möglichen, was so durch die Landschaft läuft. Und das Letzte, Paulus sagt, so sollen wir gemeinsam zu Christus hinwachsen. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin. Lass uns nochmal lesen mit der Übersetzung Neue Genfer. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Von ihm geht das Wachstum des ganzen Leibes aus. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Zum Haupt hinwachsen. Je näher wir gemeinsam als Einzelne zu Christus kommen, durch Erkenntnis des Sohnes, umso näher kommen wir auch uns in der Gemeinde. Denk nochmal dran, was Koinonia bedeutet. Ist nicht, was haben wir alle schön zusammen, sondern was verbindet uns, ist das Evangelium. Das verbindet uns. Und je näher wir dem Evangelium kommen, umso näher kommen wir auch einander. Und das bedeutet auch, gemeinsam alles von ihm zu erwarten. Sich von ihm seinen Platz, seinen Dienst in der Gemeinde zeigen zu lassen. Es ist nicht egal, wie wir hier entscheiden. Ich hatte mal eine Mail von jemandem bekommen, der die Gemeinde verlassen hat. Und seine Sicht war, ohne die Gemeinde geht es mir besser. Und er hat geschrieben, das ist jetzt ein Zitat, die Gemeinde ist ja nicht von mir abhängig. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Zitat Ende. Was damit gesagt werden sollte, war, meine Anwesenheit ist ja nicht so wichtig. Mein Einsatz ist ja nicht so wichtig. Mein Geld ist nicht so wichtig. Meine Ideen sind nicht so wichtig. Ob ich meine Gabe einbringe oder nicht, ist nicht so wichtig. Gemeinde ist nicht abhängig von mir. Jesus wäre ja das Haupt und auf ihn allein käme es an. Ganz ehrlich, es ist schlimm, wenn man eine Wahrheit der Schrift nimmt, um eine andere zu umgehen oder auszublenden. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das lesen wir so hier überhaupt nicht, denn das Haupt hat entschieden, mit dem Leib zusammen zu wirken. Das Bild macht uns überhaupt keinen Sinn. Haupt und Leib gehören zusammen. Ich kann das nicht trennen. Ich muss beide Wahrheiten sehen. Klar sind wir abhängig vom Haupt, allein von ihm. Aber dieses Haupt hat entschieden, mit seinen Kindern, mit seinem Volk zusammen Gemeinde zu bauen in dieser Welt. Christus hat uns mit in die Verantwortung hineingenommen. Wir sollen würdig wandeln. Und wenn wir das nicht verstehen, was Paulus hier schreibt, dann ist klar, warum es so viel Kommen und Gehen in der Gemeinde, so viel hoch und runter und hin und her geworfen sein, warum es das gibt. Wer so denkt, ich zähle doch nicht auf mich und mein Dienst kommt nicht an, der liegt einfach falsch. Ist einfach falsch. Ist nicht korrekt. Und dann ist es der Unglaube, der Gottes Wirken an dir und durch dich hindert in der Gemeinde. Und dann fangen Probleme an. Dann fangen Probleme an. Schaut, wir haben so viele Dienste in der Gemeinde, die man kaum wahrnimmt. Wisst ihr, wer geputzt hat die Woche? Die es gemacht haben, wissen. Wie viel Vorbereitung ist, wie viel jetzt auch schon aufgeräumt wird. Wenn ich das sehe, was da gerade passiert, in dieser kleinen, krassen Herde, das ist genau das, was Jesus hier beschreibt. Jeder Dienst ist wichtig. Wir brauchen uns gegenseitig, um den nächsten Schritt zu gehen. Keiner kann sagen, ich bin außen vor. Oder die vielen Fürbitten, die gesprochen werden vor unserem Gott für die Gemeinde. Persönliche Besuche, seelsorgerliche Briefe, Kuchen backen. Alles Dienste. Lass mich das nochmal abschließend sagen, das nochmal an der Stelle zu betonen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Tun wir das. Lass uns das machen. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Dann steht hier das Wort so. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. So wächst der Leib heran. Das Neuentdecken. Das Haupt sorgt doch für uns. Er lehrt uns, er hilft uns. Wir sollen würdig wandeln und dem gehorsam sein. So können wir das machen und nicht anders. Lasst uns also nicht hoffen und warten auf neue und bessere Gemeindeaufbauprogramme, neue Location, neue Leute, die hoffentlich dazukommen, die das dann so sehen und dann so machen, sondern dass jeder Einzelne von uns seinen Weg hier findet, mit der Hilfe des anderen seinen Beitrag leistet und wir zusammen das Ziel erreichen. Wie lang? Bis wir ihm gegenüberstehen. Amen.